Sie hören eine Ansprache zur Apostelgeschichte, Kapitel 17, Pastorin Tanja Kamp-Erhardt, Lilienthal. Was ist das Wesentliche des christlichen Glaubens? Was macht ihn aus? Paulus versucht es zusammenzufassen. Er steht mitten auf dem Marktplatz in Athen, an dem Ort, an dem auch Gericht gehalten wird, und redet. Ich lese aus Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne einem jeden von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Ungewissheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterreden hören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was interessiert euch? Welches Wort, welches Thema muss angesprochen werden, damit ihr aufhorcht? Kanzlerkandidatengerangel? Inzidenzwerte? Robert-Koch-Institut? Okay, nicht so. Es müsste etwas Neues sein, etwas Aufregendes, das zugleich etwas mit uns zu tun hat, persönlich, mit meinem Leben. Du darfst wieder singen, wann und wo und mit wem du willst und solange du möchtest. Sowas vielleicht. Lukas erzählt, dass die Athener uns nicht unähnlich waren. Zitat: Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Eine urbane Gesellschaft. Ich höre förmlich die Schnelllebigkeit in diesem Satz. Also, was hast du Neues zu sagen? Fragen sie. Und Paulus antwortet, so wie wir es gerade gehört haben. Warum geht er nicht direkt auf die Frage der Hörenden ein? Es wäre doch einfach gewesen. Er hätte sagen können: Ich habe etwas wirklich Unglaubliches, ganz und gar Neuartiges zu erzählen. Der Tod ist nicht das Ende des Lebens. Der Tod ist besiegt. Der Sohn Gottes, wir nennen ihn Jesus Christus, ist auferstanden von den Toten. Er ist auch mir erschienen. Das hat mein Leben komplett verändert. Unglaublich, oder? Macht er nicht. Warum gibt er den Leuten nicht, was sie hören wollen? Die Sensation. Vielleicht ist es die schlichte Erkenntnis, dass was neu ist, auch alt werden kann. Vielleicht möchte Paulus seinen Hörerinnen und Hörern aber auch nicht sofort vor den Kopf stoßen. Die Menschen, die Paulus da in Athen vor sich hat, haben ganz unterschiedliche Meinungen über das, was der Tod ist. Für die einen interessiert er schlicht nicht, weil mit ihm ja auch die Wahrnehmung beendet ist. Merke ich nicht? Gibt es nicht. Für die Nächsten ist die Seele ohnehin unsterblich und der Aufenthalt auf Erden nur eine Episode. Also der Tod auch unerheblich. Und für die Dritten ist das Nachdenken darüber, was nach dem Tod kommt, nicht wichtig, weil das Leben jetzt alle Aufmerksamkeit verdient. Wie soll man nun so reden, dass man die Vernunft der Hörenden nicht beleidigt, die unterschiedlichen Vorstellungen nicht gegeneinander oder gegen sich selbst aufbringt und sich selbst nicht durch die Art des Redens disqualifiziert? Denn es wird auch noch erzählt, dass Paulus eigentlich furchtbar wütend ist, als er all die Standbilder der Götter in der Stadt sieht. Wem baut ihr da eure Altäre? Wem opfert ihr eure Zeit, eure Aufmerksamkeit? Tut so, als bräuchten sie eure Fürsorge. Die Wut, ihr merkt es, kann ich gut verstehen. Und die Götterstandbilder unserer Zeit kennen wir alle. Ich weiß nicht, wie Paulus das macht. Offenbar atmet er kräftig durch, lässt die Schärfe der Wut verrauchen und baut sich dann als ebenbürtiger Gesprächspartner auf. Ihr Männer von Athen, so spricht man hier. Und dann betont Paulus nicht das Neue, das er zu sagen hat, sondern das Alte. Was ich zu sagen habe, ist euch nicht fremd, sondern nur unbekannt. Es ist kein neuer Gott, sondern der Schöpfer der Welt, von dem Paulus redet. Alt, uralt ist er, ewig, vom Anbeginn der Zeiten her. Niemandem von uns ist Gott fern, sagt Paulus. Alle gleich weit weg, alle gleich nah dran. Denn er hat die Welt geschaffen. Seine Kraft wirkt in allem, was ist. Dieser Gott ist lebendig, höchst lebendig. Man kann ihn nicht in Bildern fassen und seien sie noch so kunstvoll und kostbar gestaltet. Umgekehrt. Nicht Gott ist in unseren Werken, sondern wir leben, arbeiten, handeln und denken in ihm. Gelegentlich berührt seine Kraft unsere, gelegentlich fühlen und finden wir Spuren seiner Lebendigkeit in uns. Und dieser Gott, liebe Athenerinnen, liebe Lilienthaler, dieser Gott, den ihr den Unbekannten nennt, hört niemals auf, der Gott des Lebens zu sein. Er eröffnet dir ein Leben, das diesen Namen verdient, in dem du frei bist von dem, was dich bedrückt, in dem du zu dem stehen kannst, was dir verunglückt ist. Denn es nimmt dir nicht das Recht zu atmen. Das ist gemeint, wenn Paulus von Buße spricht. Ein Leben, das diesen Namen verdient. Dieser Gott hält an seinen Menschen fest. Gezeigt hat er es in dem einen, den er von den Toten auferweckt hat. Paulus nennt auch an dieser Stelle immer noch keine Namen, vielleicht aus Rücksicht, um verständlich zu bleiben. Aber er hätte ihn ruhig nennen können, denn verstört sind die Zuhörenden nun doch. Manche spotten, andere ziehen sich höflich, aber ebenso bestimmt aus der Situation. So ging Paulus von ihnen. Offenbar waren die Glaubens- und Denkvoraussetzungen wohl doch zu unterschiedlich. An diesem Punkt bei der Auferstehung der Toten scheiden sich die Geister. Und Paulus konnte bei allem Bemühen, verständlich und unanstößig zu reden, doch nicht anders. Es bricht einfach aus ihm heraus. Die Menschen wenden sich ab, Paulus geht. Es klingt, als wäre die Erzählung hier zu Ende. Aber sie hat noch einen letzten Satz. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Also doch, ein paar Menschen spricht Paulus offenbar doch aus dem Herzen. Manchen gibt er Worte für das, was sie empfinden, manche finden sich in seinen Worten wieder, gehen in Resonanz. Was heißt das für uns heute? Ich denke an die Frau, die mir von ihrem reichen, gelungenen Leben erzählt und dann sagt, wissen Sie, Gott gibt es nicht. Das sind nur Stoffe, die im Gehirn Gefühle erzeugen. Gegen Flugangst nehme ich eine Tablette, dann ist die Angst weg. So ist das. Und ich denke an den Freund, der immer jede Kitschigkeit erhaben ist, dem es niemals einfiele, ein Idyll ungebrochen stehen zu lassen, selbst gedanklich nicht. Er holt kurz Luft und fragt, und wohin mit meinem Dank? So ist das eben auch. Manchmal bleiben wir an dieser Stelle hängen, dass wir nicht verstehen können, warum jemand die Kraft, aus der er lebt, nicht Gott nennt. Als wollte man sich herausnehmen aus dem Strom der Lebenskraft, die alles erfüllt, was ist. Vielleicht ist es wie bei einem Musikstück oder einem Kunstwerk, das man betrachtet. Manches rührt etwas ganz tief in einem an. Man spürt förmlich, wie dieses Werk eine Welt eröffnet, die vorher unbekannt war, die dahinter liegt, immer da ist, die wir aber nur manchmal mitbekommen. Manche spüren es offenbar nicht. Selbst bei Paulus gab es viele, die nicht in Resonanz gegangen sind, die nicht mitschwangen, sondern sich abwandten. Und doch geht er weiter mit denen, die empfinden wie er. Was Paulus tut, ist, den Menschen aufs Maul zu schauen, so zu reden, dass sie ihn überhaupt ernst nehmen können, ihnen aber nicht nach dem Mund zu reden. Irgendwann bricht es eben doch durch. Ich stehe hier, weil ich von einem Gott erfüllt bin, der das Leben selbst ist, immer, überall und unter allen Umständen. Was interessiert euch? Bei welchem Thema horcht ihr auf? Wenn etwas Resonanz erzeugt, wenn etwas so angesprochen wird, dass es uns nicht unberührt lässt. So vielleicht. Paulus sagt, niemandem von uns ist Gott fern. Das kann einen nicht kalt lassen. Das betrifft ja jeden und jede. Vielleicht können wir von Paulus diese Haltung lernen. In jeder Begegnung klar zu wissen, auch in diesem Menschen, auch mit diesem Menschen hat Gott seine Geschichte. Auch diesem Menschen ist Gott nahe. Und ehrlich gesagt, ist das doch das Interessanteste der Welt und immer wieder neu. Wie empfindest denn du die Nähe Gottes? Wie ist seine Geschichte mit dir? Wo bekommst du etwas mit von ihm? Denn in ihm leben, weben und sind wir. Manchmal brauchen wir nur jemanden, der uns daran erinnert. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Zum Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Guter Gott, du bist der Ursprung des Lebens. In diesen Tagen ist die Freude gemischt mit dem, was uns zurückhält, mit dem, was wir nicht dürfen. Darum bitten wir dich, erfülle uns gerade in diesen Tagen auch mit Leichtigkeit, dass wir über die Abstände, die wir halten müssen, gedanklich und im Gefühl hinweggehen. Dass wir spüren, wie die sanften Winde uns berühren, wo wir auch stehen. Dass wir uns freuen an dem, was die Natur alles hervorbringt in diesen Tagen. Knospen und Blüten, der Duft der Erde, die Vögel, die uns am Morgen mit ihrem Lied wecken. Danke Gott, du bist der Grund aller Freude. Wie wunderbar sind deine Werke. Wir bitten dich, Erhalte uns in deiner Freude, dass wir zu dir gehören, dass wir in dir Halt haben. Und lass Freude finden, die danach suchen. Lass aufmerksam werden für die kleinen Wunder, die sich kaum mehr wundern. Lass freundlich aufeinander zugehen, die nur Freude entwaffnen kann. Wie wunderbar sind deine Werke. Unsere Freude ist deine Freude. Denn du hast uns zu einem Leben geschaffen, das Freude macht. Dafür danken wir dir. Mit allem, was uns beschäftigt, kommen wir zu dir mit dem Gebet, das Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in diesen Sonntag, in diese Woche, mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.